Ja, vielen Dank für alle Gebete. Wir brauchen ständig die Hilfe Gottes, auch heute Abend. Wir haben das Thema, was sagt eigentlich die Bibel über Gemeinschaft? Was ist Gemeinschaft? Was ist die Grundlage der Gemeinschaft? Was sind die Mittel der Gemeinschaft und wo sind die Grenzen der Gemeinschaft? Wir wollen da jetzt 1. Johannesbrief lesen, 1. Johannes 1, Vers 3 zuerst. Da heißt es, das, was wir gesehen und gehört haben, berichten wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dieses schreiben wir euch, damit unsere Freude voll sei. Und dieses ist die Ankündigung, die wir von ihm gehört haben und euch berichten, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Dunkelheit. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir wandeln in der Dunkelheit, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das ist ein bekannter Text über Gemeinschaft und dieser Text hier zeigt, dass die Voraussetzung für Gemeinschaft ist, also für Gemeinschaft unter Christen, ist die Gemeinschaft mit dem Vater. Also Johannes selber sagt, er schreibt diese Dinge, damit auch die Christen, an die er schreibt, damit auch die mit ihm, mit dem Apostel und noch den anderen Aposteln oder anderen Lehrern und anderen Leuten Gemeinschaft haben. Und unsere Gemeinschaft, also wir alle zusammen, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Also dadurch, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn haben, werden wir dann auch untereinander Gemeinschaft haben. Also er will, dass diese Christen im Licht wandeln und er weiß, wenn sie in Gemeinschaft mit Gott wandeln, im Licht wandeln, dann werden wir auch untereinander Gemeinschaft miteinander haben. Das ist hier der Grundgedanke. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft und wir wandeln in der Dunkelheit, dann täuschen wir uns, dann belügen wir uns selber. Dann ist die Wahrheit nicht in uns, sagt er. Aber wenn wir im Licht wandeln, also im Lichte Gottes, Sachen aufgedeckt haben vor ihm, alles in Ordnung gebracht haben, wenn wir uns in sein Licht stellen lassen, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Jeder Einzelne mit Gott, aber auch wir untereinander, miteinander. Und das Blut Jesu reinigt uns. Gemeinschaft, was ist Gemeinschaft? Das Wort heißt im Griechischen Koinonia und bedeutet, so wenn man das so übersetzt oder wenn man das jetzt auch in den Lexika nachschaut, gemeinsam teilhaben an etwas. Etwas mit anderen teilen, also beides. Anteil haben an etwas, gemeinsam Anteil haben an etwas und etwas miteinander teilen. Also die anderen teilhaben lassen von dem, was ich habe. Das Leben teilen miteinander. Die Zeit, die Kraft, das Geld, Erlebnisse, das Wissen. Wir teilen das miteinander und wir haben gemeinsam Anteil an etwas, was uns allen gehört. Wir haben gemeinsam Anteil an dem Leben von Gott. Und wir haben Anteil an dem Herrn Jesus, wir haben Anteil an dem Heiligen Geist. Und so weiter. Und jetzt teilen wir, jetzt leben wir miteinander und lassen den anderen Anteil haben an unseren Gütern und unserer Kraft, unserem Leben. Das ist Gemeinschaft. Und die kann nur wirklich geschehen unter Christen, wenn sie Gemeinschaft haben mit dem Vater. Das bringt uns zu dem zweiten Punkt, also was ist die Grundlage der Gemeinschaft? Der erste Punkt heißt, was ist Gemeinschaft? Der zweite, was ist die Grundlage der Gemeinschaft? Nun, die Grundlage der Gemeinschaft von Christen ist, dass sie versöhnt sind mit Gott. Vorher waren wir in Feindschaft, aber jetzt hat Gott uns versöhnt und hat uns vereinigt in Christus, einerseits mit Gott vereinigt und andererseits miteinander vereinigt. Epheser, ich lese jetzt ein paar Stellen dazu. Epheser 2, Vers 19. Epheser 2, Vers 19. So sind wir also nicht mehr Fremde und Ausländer, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausangehörige Gottes. Also wir sind jetzt nicht mehr Fremde. Und Vers 18, durch ihn haben wir beide in einem Geist den Zutritt hin zum Vater. Und dazu noch Epheser 4, Vers 3. Ja, ich lese den ganzen Vers ab, einen ganzen Satz, Vers 1. Ich rufe euch also auf, ich, der Gebundene im Herrn, in einer Weise zu wandeln, die würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, wobei ihr einander in Liebe ertragt und euch dabei befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Ein Leib ist es, und ein Geist, entsprechend dem, dass ihr auch gerufen wurdet in einer Hoffnung eures Rufes, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Paulus spricht hier von der Grundlage der Einheit unter Christen. Und zwar, das ist eine gegebene Einheit. Die müssen sie nicht erst herstellen oder schaffen oder etwas dazu tun, dass die existiert. Nein, die ist schon da. Und er spricht hier von sieben Elementen oder von einer siebenfachen Grundlage für diese Einheit. Er sagt, wir sind ein Leib in Christus, wir alle haben einen Heiligen Geist, alle haben eine gemeinsame Hoffnung, sind gemeinsam unterwegs auf ein gemeinsames Ziel. Ein Herr, der über sie regiert, dem sie nachfolgen, ein Glaube, also hier wahrscheinlich eine Glaubenslehre gemeint, ein Objekt des Glaubens, woran sie glauben, nämlich das, die Wahrheit, die er gebracht hat. Eine Taufe, nämlich auf Jesus Christus. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Also interessant ist, das wird hier in drei Gruppen aufgeteilt. Das erste ist Leib, Geist und Hoffnung. Das sind unsichtbare Dinge. In der Mitte steht Geist. Beim zweiten Herr, Glaube, Taufe, das sind alles Dinge, die sich auf Nachfolge beziehen und angeführt von Herr. Und das letzte ist die Gruppe Familie, ein Gott und Vater. Also zuerst Geist, dann Herr, dann Vater. Hier sehen wir schon die drei Personen der Dreieinigkeit. Die sind die Basis für die Einheit der Christen untereinander. Also Einheit ist deshalb da, weil wir in Jesus Christus vereinigt sind mit Gott und mit allen Erlösten. Wir haben deshalb Gemeinschaft miteinander, weil wir eine besondere Verbindung mit Gott haben. Und weil wir eine besondere Verbindung durch Christus miteinander haben. Das ist ganz wichtig. Also die Einheit, das ist schon unser Wesen. Wir sind schon eins. Und wenn wir unser Wesen zum Ausdruck bringen, dann werden die Außenstehenden sehen, dass wir glaubwürdig sind. Wenn wir das leben, was wir sind, dann werden wir glaubwürdig. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, hat der Herr Jesus einmal gesagt. Wenn ihr Liebe habt, das, was ihr seid Geschwister untereinander, die sich lieben. Und jetzt soll das sichtbar werden. Gott ist unser Vater, er hat uns gezeugt. Für die neue Welt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Gott schafft eine neue Schöpfung. Seit Jesus Christus gekommen ist, ist Gott daran, eine neue Schöpfung zu schaffen. Und Menschen, die in Jesus sind, gehören zur neuen Schöpfung. Christus ist der Erste. Gott beginnt mit uns. Er schafft uns für die neue Schöpfung in das Bild Gottes. sodass wir alle das Bild Jesu Christi tragen. Und dazu macht er uns jetzt eins in Christus. Und diese Einheit, die wir schon haben, durch den Heiligen Geist, das ist die Grundlage. Also mit dem müssen wir anfangen, sonst geht nichts in Bezug auf Gemeinschaft. Ja. Diese Einheit ist naturgegeben. Und jetzt sagt er in Epheser 4, Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Also die Einheit des Geistes ist schon gegeben, aber jetzt ist sie zu bewahren. Die Einheit, die der Geist geschaffen hat, die soll man jetzt durch ein entsprechendes Verhalten bewahren. Und da sagt er, wie das geht, da sagt er, wandelt in Demut und in Sanftmut und Geduld. Ertragt euch in Liebe, seid fleißig, dass diese Einheit bleibt, sichtbar bleibt, praktisch merkbar bleibt. Und dazu, dass diese Einheit bewahrt wird, ja, und wenn sie so und so leben, dann wird die Einheit bewahrt nach außen hin. Aber wir brauchen Zurüstung, Vers 11. Gott gab Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer zum Zweck der Zurüstung, Vers 12. Also die Gläubigen müssen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes des Christus. Also obwohl wir eine Einheit sind im Geist, sind wir in der Praxis gesehen noch unterwegs und wir müssen jetzt zugerüstet werden. Dieser Leib soll gebaut werden, also aufgebaut. Der soll Fortschritte machen, der soll so werden wie Christus. Vers 13, bis wir alle hingelangen mögen zur Einheit des Glaubens. Das heißt, dass wir alle das Gleiche glauben. Oft haben wir Schwierigkeiten miteinander. Warum? Weil wir nicht das Gleiche glauben. Der eine meint so und der andere so und man hat noch Differenzen. Aber es geht dahin, dass wir alle das Gleiche glauben. Das ist unser Ziel. Und zur Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes, dass wir alle den Sohn Gottes gleich gut kennenlernen, nämlich völlig kennenlernen. Letztlich wird das dann erreicht sein, wenn das Ziel erreicht ist, wenn wir bei ihm sind, aber unterwegs soll das immer unser Bestreben sein. Wir möchten vorwärts kommen, wir möchten das Gleiche glauben, nämlich die Wahrheit, mit allen zusammen. Und wir möchten Jesus Christus kennenlernen. Hin bis zu einem erwachsenen Manne, zum Größenmaß der Fülle des Christus. Dieser Ausdruck ist ein bildhafter Ausdruck. Er sagt, schaut, Jesus ist so ein erwachsener Mann, 180 Zentimeter. Und wir sind vielleicht 3 Zentimeter. Und wir müssen dahin wachsen. Da ist noch Raum zum Wachsen. Oder? Und bis wir dann so sind wie er, so groß, hier im Charakter gemeint. Bis wir charakterlich so werden wie Christus. Das ist ja das Ziel unseres Wachstums. Und dazu ist Gemeinschaft wichtig. Dazu ist Gemeinschaft nötig. Das ist über die Grundlage der Gemeinschaft. Und jetzt drittens, die Mittel der Gemeinschaft. Die Bibel spricht ja sehr viel über die Mittel. Ich habe hier mal 5 Punkte. Erstens Reden. Also das ist jeden einleuchtend, dass Reden ein Mittel der Gemeinschaft ist. Aber das Reden zuerst einmal zu Gott, das ist das Wichtigste von allem. Um miteinander eine gute, gewinnbringende Gemeinschaft zu haben, müssen wir mit Gott reden, viel mit Gott reden. Johannes hat schon gesagt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater. Und er will, dass die Christen auch in diese Gemeinschaft mit dem Vater kommen. Wenn die auch mit dem Vater Gemeinschaft haben, dann haben wir untereinander Gemeinschaft. Also das Erste überhaupt, die Grundlage für echte christliche Gemeinschaft ist mit Gott reden. Mit Gott in Gemeinschaft stehen. Viel sprechen mit ihm. Und wenn wir das tun, dann werden wir wissen, wenn wir viel geredet haben mit ihm, und dann kommen wir zusammen, dann treffen wir uns mit Christen. Dann werden wir wissen, wie wir reden sollen untereinander. Dann werden wir wissen, wann wir vielleicht aufhören sollen zu reden, wann es vielleicht ein bisschen kritisch wird bei einem Thema, wann wir vielleicht das Thema wechseln sollen. Dann werden wir wissen, wie wir miteinander umgehen. Dann werden wir auch einen richtigen Respekt einander erzeigen und so weiter. Dann wird unsere ganze Gemeinschaft geprägt sein mit der Gemeinschaft mit dem Vater, die wir mitbringen. Also das ist so, jeder hat zu Hause oder wo auch immer, hat Gemeinschaft mit dem Vater, spricht mit dem Vater. Und jetzt kommen die Christen zusammen und jeder hat die Gemeinschaft mit dem Vater. Jetzt gibt es was zu reden. Und jetzt werden auch die Themen interessant werden. Nun, es ist nicht verboten, über den Garten zu reden und über die Küche und über sonst was. Aber das Hauptthema wird nicht der Garten und die Küche sein. Das Hauptthema, wird man das in Zusammenhang bringen, wieder mit dem eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema, wir kommen ja beide von der Gemeinschaft mit dem Vater. Da haben wir was zu reden miteinander. Also das zweite Mittel der Gemeinschaft ist also reden miteinander oder reden zueinander. Wenn Christen nicht mehr miteinander reden, dann ist es schlimm. Christen müssen im Gespräch bleiben. Ganz wichtig, zueinander sprechen. Die Bibel fordert uns auf, das Wort Jesu Christi wohne reichlich unter euch, Kolosser 3, Vers 16, oder 1. Petrus 4, Vers 10, wenn einer redet, dann seien es Aussprüche Gottes, dann soll er also von Gott herkommen. Das heißt nicht, dass wir nur Bibelverse zitieren, sondern das heißt, dass unser Denken ist geprägt vom Wort Gottes, von der Lehre Christi, und es wird irgendwie dahin gehen. Ja? Unser Thema wird oder unser Sprechen wird von dem getragen sein. Reden zueinander. 1. Timotheus 4, Vers 13. Schauen wir mal einige Verse an. 1. Timotheus 4, Vers 13 ist auch vom Reden die Rede. Da sagt der Apostel, der Missionar Paulus, zu dem anderen Missionar namens Timotheus, gibt ihm einige Anleitungen über das Reden. Und was sagt er ihm, was soll er tun? Bis ich komme, widme dich dem Vorlesen, dem Aufrufen, dem Lehren. Vernachlasse nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben wurde durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Hier ist also vom Timotheus seinem Dienst die Rede, und Timotheus hatte einen Rededienst. Das heißt, er hatte einen Auftrag, viel zu reden, persönlich mit den einzelnen Gläubigen dort in Troas und in Milet und in Ephesus und in diesen verschiedenen Gemeinden dort in der Gegend, wo er war. Und dort sollte er machen? Er sollte viel vorlesen aus dem Wort Gottes. Er sollte viel aufrufen, zusprechen, zureden den Leuten. Und er sollte lehren. Das ist nicht alles, aber das sind mal drei wichtige Punkte, drei wichtige Dinge, die er tun soll. Und jeder Christ soll das, jeder darf dem anderen und sollte auch dem anderen mal was vorlesen, von Gott vorlesen, Gottes Wort, und auch mitteilen, lehren, zureden. Manchen muss man gut zureden und manchmal muss man vielleicht ein bisschen dringlicher zureden, je nachdem, was man gerade braucht. 1. Korinther 12, Vers, ja, schauen wir, 1. Korinther 12, haben wir auch solche Ausdrücke über das Reden. Vers 7, einem jeden wird die Offenbarung des Geistes zur Förderung oder zum Nutzen, nämlich zum Nutzen des anderen, gegeben. Also jeder hat ja den Heiligen Geist, und der Heilige Geist dringt uns und ermutigt uns und motiviert uns, mit dem anderen zu reden. Was denn zu reden? Nun, etwas, was dem anderen weiterbringt, zur Förderung des anderen, zum Nutzen des anderen. Vers 8, denn dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Der eine hat ein Wort der Weisheit. Was heißt ein Wort der Weisheit? Weisheit ist in der Bibel das Wissen, wie man gut auf bestem Wege zu einem guten Ziel kommt. Höchste Weisheit wäre der beste Weg zum höchsten Ziel. Weisheit hat zu tun mit Praxis, mit praktischem Leben. Und wir brauchen immer wieder Weisheit. Und es gibt Geschwister, die haben hier von Gott in vielerlei Hinsicht was zu sagen. Die können was weiter, das können Schwestern sein, können Brüder sein, das kann im privaten Gespräch sein, das kann in der Predigt sein, überall wo wir reden. Und das ist nötig. Wenn wir eine gewinnbringende Gemeinschaft haben wollen, beim Kaffee trinken oder beim Zusammensein in der Versammlung oder im Hauskreis oder sonst wo, wenn wir eine gewinnbringende Gemeinschaft haben wollen, dann brauchen wir Leute, die ein Wort der Weisheit zu sagen haben. Weisheit bekommt man durch durch Lebenserfahrung und vor allem durch Furcht Gottes. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Wenn man ein gottesfürchtiger Mensch ist, lernt man viel hinzu im Leben über Weisheit. Wenn man die Sprüche liest, lernt man auch viel über Weisheit. Da ist jemand, der hat sehr viel Lebensweisheiten geschrieben im Auftrag vom Heiligen Geist. Und wir dürfen davon profitieren. Also das ist ein Sprechen aus Erfahrung, Weisheit. Einem anderen ein Wort der Kenntnis. Es gibt einige, die wissen mehr als andere. Nun, das Wissen ist nicht das Wichtigste, aber dennoch ist es auch wichtig. Also Kenntnis. Entweder steht bei uns Erkenntnis oder Kenntnis, das ist dasselbe Wort. Das kann beides bedeuten. Das heißt, man weiß etwas. Man weiß etwas mehr über Gott oder über die Bibel oder über etwas, was nötig ist für eine gewisse Situation. Und man gibt das weiter. Das ist dann gewinnbringend. Nach demselben Geist, also nach dem Geist, nicht nach menschlichen Denken, sondern nach dem Heiligen Geist. Das ist also eine Kenntnis, die wir lernen, die wir bekommen, weil wir ein Leben lang mit dem Heiligen Geist leben und weil der Geist uns was lehrt und weil wir auch Wissen anhäufen, Informationen bekommen, die der Heilige Geist uns zukommen lässt, hauptsächlich über die Bibel, aber auch über andere Menschen, über Gläubige, die uns wiederum was Wertvolles gesagt haben. Wir sammeln und wir geben weiter. Wir denken nach und dann gibt es ein Licht. Ah, jetzt sehe ich einen Zusammenhang. Und dann weiß ich etwas und das muss ich weitergeben, damit die anderen das auch wissen. Das ist ein Wort der Kenntnis. Einem anderen Glauben, also das ist ein Wort, das zu tun hat damit, dass das Vertrauen der anderen gestärkt wird. Das brauchen wir auch, wenn wir zusammen sind. Es gibt Geschwister, die können, wenn sie uns was weitergeben, mit Hilfe des Heiligen Geistes, können uns helfen, dass unser Vertrauen zu Gott stärker wird. Einen anderen, ja, das ist halt nichts mit Reden zu tun, weiter unten, Geister zu unterscheiden. Habe ich gestern davon gesprochen, dass man unterscheiden kann, ist das von Gott oder nicht, wo ist was faul in dieser Sache. Und dann haben wir noch Weissagung oder prophetisches Reden, wie das auch übersetzt wird. Das ist, wenn Gott uns etwas offenbart. Das kann sein aus der Bibel, dass er uns was offenbart. Wir bekommen Licht über eine Sache. Er offenbart uns etwas. Oder wir haben eine schwierige Situation. Eine Schwester berichtet, schwierig, ganz schwierige Situation. Und da bräuchte man jetzt Licht. Was tut man in dieser Sache? Und man betet und die Geschwister beten. Und einer kommt, das ist jetzt ein wichtiger Gedanke. Bekommt einen wichtigen Gedanken, bekommt Licht in die Sache. Bringt das, sagt das demjenigen oder sagt das in einem Kreis. Und ein anderer vielleicht fügt noch was hinzu und jetzt wird die Sache klarer. Jetzt hat man mehr Hilfe. Nun, der Herr kann uns helfen, wenn es schwierige Situationen gibt, dass wir Licht bekommen. Prophetisch reden heißt auch mit Last reden. Der Prophet hat Licht und hat Last. Eine Last heißt, wenn Gott einem etwas aufs Herz legt. Man betet über gewisse Dinge, irgendwas ist schwierig oder für einen Menschen und dann bekommst du eine Last, ich muss mit dem Menschen darüber reden. Das ist etwas, was der Heilige Geist jetzt aufs Herz gelegt hat, und dann redet man darüber. Nun, in Worte fassen müssen es wir selber. Wir sind leider nicht so wie die alttestamentlichen Propheten, die sprechen so, spricht der Herr und dann kommt alles, was rauskommt, das Wort Gottes. Das gibt es bei uns nicht mehr. Höchstens, wenn ich die Bibel vorlese und sage, so spricht der Herr und dann zitiere ich die Bibel. Das ist noch direkte Prophetie. Alles andere ist indirekte Prophetie. Das heißt, wir geben etwas weiter, was der Herr uns aufs Herz gelegt hat. Der eine braucht 20 Minuten dafür und der andere braucht 3 Minuten, dasselbe zu sagen. Aber man bringt es rüber. Ja? Irgendwie. Und der Herr hilft uns dabei. Also das sind verschiedene Arten zu reden, aber es geht noch weiter. Es gibt auch Mitteilungen. Es gibt auch Mahnungen oder Korrekturen oder sogar zurechtweisen. Das sind Wörter, die alle in der Bibel noch vorkommen. Oder grüßen oder Zeugnis geben. Das sind alles Wörter, die vorkommen und da geht es um das Reden. Und das ist alles wichtig. Wir brauchen das. Einer war irgendwo unterwegs, hat was erlebt oder möchte etwas ein Zeugnis weitergeben, was er gelernt hat. Oder was er gesehen hat oder was er erfahren hat. und die anderen werden dadurch gebaut. Es wird ihnen geholfen. Also wenn es hier von Reden die Rede ist, ist es ein Reden, das dem anderen baut, das dem anderen hilfreich ist. Ich habe mir hier noch einen Unterpunkt. Wovon ist das Reden zueinander bestimmt? Was bestimmt oder wer oder was bestimmt, was ich rede und wie ich rede? Ist es uns schon klar, wer das bestimmt, oder? Epheser 4, Vers 16, ganz am Anfang. Epheser 4, Vers 16. Da heißt es, von ihm aus vollbringt der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst baut. Von Jesus Christus aus wächst die Gemeinde. Und sie wächst dadurch, dass man etwas spricht, zum Beispiel. Auch noch, wir kommen noch auf andere Themen, aber Reden ist ein Thema. Von Christus aus wächst der ganze Leib, die Gemeinde. Das heißt, da muss auch mein Reden von Christus aus geschehen. Das heißt, ich rede nicht das, was mir in den Sinn kommt. Manchmal könnte das schon auch passen, dass das, was in den Sinn kommt, auch wirklich jetzt etwas ist, was jetzt gesagt werden muss. Aber nicht immer. Oft kommen mir Dinge in den Sinn, die soll ich lieber nicht sagen. Das heißt, ich muss Acht geben, dass ich nicht einfach alles gerade rede, was mir in den Sinn kommt. Oder damit irgendwas geredet ist, rede ich halt jetzt mal irgendetwas. So nicht. Also wir lernen als Christen mehr und mehr, wir lernen, auf unsere Worte Acht zu geben, die wir sagen und wie wir sie sagen. Also Christus, er möchte mir helfen, er möchte bestimmen, was ich rede. Dann noch etwas, was bestimmt, was ich rede? Jakobus 3, Vers 17. Jakobus 3, Vers 17. Ist die Rede von der Weisheit. Die Weisheit, die von oben ist, ist zuerst rein, dann friedlich, milde, nachgiebig, voll von Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch und ungeheuchelt. Interessant. Weisheit von oben. Wir sollen ja, was wir reden, soll etwas Weises sein. Wir sollen nicht törichte Dinge sagen. Das ist nicht eigentlich am Platz. Das hilft den anderen nicht weiter. Also schaue ich, dass mein Reden ein weises Reden ist und das ist zuerst einmal rein. Ich darf also lernen, wenn ich rede, dass ich eine saubere Sprache verwende. Die Bibel hilft mir, dass meine Sprache, meine übliche Sprache im täglichen Leben, im täglichen Umgang auch mit Christen, vielleicht auch mit Nichtchristen, dass es eine saubere Sprache ist. Weisheit von oben ist zuerst rein. Dann auch noch friedlich. Nicht streitsüchtig, milde, nicht hart. Man kann ja sehr hart sein, in einer Menschen niedermachen. Ja. Das ist nicht die Art, wie Jesus Christus geredet hat. Er hat zwar klar geredet, auch zu den Pharisäern, klar, aber das war dennoch nicht niedermachend den anderen, nicht zerstörend. Nachgiebig, manchmal muss man auch sagen, ah ja, okay, ich bin jetzt nicht stur, beharre jetzt auf so wie ich das jetzt gesagt habe. Voll Barmherzigkeit und voll von guten Früchten, Frucht des Geistes, oder Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Unparteiisch, ungeheuchelt, mein Reden muss echt sein, ungeheuchelt, nicht ein bisschen so verdrehen, ein bisschen, dass es besser dasteht, als es war oder als es ist, echt, wirklich. Weiter, wovon soll mein Reden bestimmt sein? Nun, das wissen wir alle, von Liebe, 1. Korinther 16, Vers 14. 1. Korinther 16, Vers 14. Wichtiger Vers, alles bei euch geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, was ihr sprecht, alles geschehe in Liebe. Das heißt, manchmal kann es auch sein, dass ich mit jemandem ernst reden muss. Wirklich, eine ernste Sache. Aber es muss aus Liebe geschehen. Der muss merken, das Motiv, warum ich jetzt mit ihm so ernst spreche, ist Liebe. Nächstes, Epheser 4, Vers 29. Wovon ist unser Reden bestimmt? Epheser 4, Vers 29. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, nur eines, das gut ist, zur Erbauung, nach Bedürfnis. Jetzt haben wir es, nach Bedürfnis. Das heißt, ich muss schauen, was ist denn hier nötig, was muss denn hier gesagt werden? Wo ist denn das Bedürfnis an dieser Stelle hier? Das Reden, damit es den Hörern Gnade gebe, steht bei mir. Das Wort für Gnade ist hier einfach im ursprünglichen Wort verwendet. Etwas Wohltuendes, gnädige Frau, sagen wir. Da meinen wir auch angenehm, oder? Gnade heißt eigentlich das Angenehme. Dass es den Hörern angenehm ist, willkommen, sodass sie das auch aufnehmen. Das heißt, ich muss schauen, was brauchen die, und ich muss auch schauen, wie muss ich reden, dass die das jetzt annehmen. Ich kann nicht einfach das so hinwerfen als Klotz. Wir sagen aus in Österreich, Vogel friss oder stirb. Sagt man das in Deutschland auch? Ja. So geht es nicht. Nach dem Bedürfnis, also wo ich muss schauen, entsprechend dem Bedürfnis, das vorhanden ist. Weiter. Wie reden wir? Es ist interessant, was die Bibel alles sagt über das Reden. Ich habe hier eine ganze Reihe noch von Stellen. Sprüche 25, Vers 11. Sprüche 25. Die Sprüche überhaupt haben viel zu sagen über dieses Thema. Sprüche 25, Vers 11. Goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen, so ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Also ein Wort zur rechten Zeit, am rechten Platz gesagt, ist wie goldene Äpfel auf einer herrlichen Prunkschale serviert. Ein Wort geredet zur rechten Zeit, wie gut. Sprüche 15, Vers 23. Das heißt, ich muss zur rechten Zeit reden. Es kann sein, dass ich mit jemandem was rede, aber ich sage es im falschen Moment. Und in diesem Moment ist derjenige nicht empfänglich. Dann kann ich ihm jetzt nicht helfen. Ich muss warten, bis der Zeitpunkt gekommen ist, und ich muss beten: Herr, gib mir Weisheit, dass ich den rechten Zeitpunkt erwische, mit ihm zu reden. Manchmal auch in der Ehe ist das auch so. Der Ehemann denkt sich, wegen irgendetwas, das kommt in den Sinn, das sollten wir noch jetzt besprechen, und er redet gleich los. Es passt aber überhaupt nicht jetzt rein, und die Frau ist gar nicht empfänglich im Moment. Hätte er gewartet auf den richtigen Zeitpunkt, wo man dann in Ruhe da miteinander sitzt und so, und dann, wenn er dann so in Ruhe sagt, du, ja, ich wollte da noch etwas vorbringen, wollte da noch mit dir etwas reden. Ah, was denn? Jetzt ist sie empfänglich, jetzt kann man reden miteinander, in Ruhe. Ein Wort geredet zu seiner Zeit, wie gut. Also zur richtigen Zeit. Weiter. Mit Takt, einfühlsam, rücksichtsvoll. Epheser 4, Vers 32. Seid freundlich, im Griechischen heißt es, werdet freundlich zueinander, feinfühlig, taktvoll, heißt es hier im griechischen Text, ist dieses Wort für feinfühlig hier verwendet. Das zweite Wort, werdet freundlich zueinander, und das nächste, feinfühlig, rücksichtsvoll. Wie hat der Herr Jesus das gemacht mit Petrus? Der Herr Jesus wollte mit Petrus was ganz Wichtiges besprechen, nach der Auferstehung, dort am See Genezareth. Und was macht der Herr Jesus? Zuerst gibt ihm mal ein Frühstück. Und als er fertig war, dann sagt er: Petrus, gehen wir spazieren. Die sind spazieren gegangen. Das erfährt man dann. Der Johannes ist hinten reingegangen. Der war nur Petrus und Jesus zusammen, nur die zwei. Und dann hat er mit Petrus geredet. Aber was redet er? Du, Petrus, ich habe da Sache mit dir zu reden. Wie war das? Du hast mich dreimal verleugnet, gell? Stimmt's? Nein, ganz anders. Petrus, liebst du mich mehr, als die anderen mich lieben? Puh, das war für Petrus. Er hat gesagt: Herr, wenn sie dich alle verlassen, und sage ich nicht, also bitteschön, bei mir wird nichts geschehen, und gerade er. Und dann, dann sagt er: Herr, du weißt, dass ich dich gern habe, dass ich Zuneigung habe zu dir. Und dann sagt der Herr Jesus: Petrus, liebst du mich? Und der Herr Jesus verwendet immer dieses Wort Agape, das stärkere Wort, das selbstlose Liebe. Und der Petrus antwortet: Herr, du weißt, dass ich dich gern habe, Zuneigung habe. Und das dritte Mal: Petrus, hast du mich gern?
kommt der Herr Jesus auf die Ebene von Petrus runter. Hast Zuneigung zu mir. Dann sagt der Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich Zuneigung zu dir habe. Ich habe mich voll überschätzt. Ich habe gemeint, ich sei besser als die anderen. Ich habe gemeint, ich habe hingebungsvolle Liebe. Bin bereit, mein Leben zu lassen für dich. Herr, ich bin zu gar nichts bereit. Aber eins habe ich, Zuneigung habe ich zu dir, Herr. Da hat der Petrus verstanden. Aber schönes Gespräch, wie der Herr Jesus, auf welche Art er spricht mit ihm. Und dann sagt er, weide meine Lämmer. Ich habe noch eine größere Aufgabe für dich, als Menschen zu fischen. Schafe hüten. Was braucht mehr Liebe? Fische fangen oder Schafe hüten? Der Fischer, der liebt die Fische nicht. Aber der Hirte, der braucht Liebe. Aber noch etwas, noch eine Lektion. Nicht Liebe zu den Schafen, Liebe zum Hirten. Denn die Schafe könnte mal sein, dass deine Liebe nicht erwidern. Aber wenn du Liebe zum Hirten hast, dann wirst du deine Arbeit als Hirte der Schafe gut tun. Brauchst nicht warten auf Gegenliebe der Schafe. Wichtig ist, dass du den Hirten liebst. Da hat Herr Jesus ein Gespräch geführt. War das erbaulich? War sehr erbaulich. Das war sehr, sehr hilfreich für das Leben von Petrus. Also, anderes. In Demut. Respekt. Römer 12, Vers 10. In Ehrerbietung einer dem anderen zuvorkommend. Also in der Ehrerbietung, im Respekt, sollen wir wetteifern, dass wir der eine dem anderen noch mehr Respekt, einer bringt dem anderen Respekt und der andere dem einen wieder. Und sie wetteifern. Ja? Römer 12, Vers 10 war das. In der Ehrerbietung einander zuvorkommend. Das nächste, im Geist der Sanftmut, Galater 6, Vers 1. Wie sagt er dort, wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wird, dann weist ihn zurecht, helft ihm auf, im Geist der Sanftmut, weist ihn zurecht oder helft ihm wieder zurecht, im Geist der Sanftmut. In Sprüche 25, Vers 15, eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Da ist einer, der ist ärgerlich und schimpft lauf los und du bleibst ganz ruhig. Antwort ist ganz ruhig. Eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Ein Bruder aus Rumänien war in Österreich und er konnte nur zwei. Er hat mir erzählt, wenn man in Österreich ist, braucht man nur zwei Wörter können. Das eine war Wahnsinn. Wahnsinn. Und jedenfalls, dann hat er so einen Unfall gehabt, da standen sie da so, da ist ihm irgendwie ein bisschen zu nahe rangekommen mit dem Auto und der andere hat geschimpft drauf los, geschimpft und er hat immer nur gesagt, Wahnsinn. Und da ist der andere ruhiger geworden. Naja, jedenfalls, im Geist der Sanftmut, eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Manchmal mit Tränen, Apostelgeschichte 20, Vers 31, ich habe euch mit Tränen ermahnt oder gebeten, aufgerufen, sagt er. Das heißt, die Art und Weise, wie wir miteinander reden, hat so eine große Betonung hier, und wir sollen daran denken, dass das Miteinander der Christen wird so stark geprägt von ihrem Reden. Und es ist ein Füreinander-Dasein. Das ist Leib Jesu Christi, das ist Gemeinde Jesu Christi. Ich bin für dich da. Das ist Gemeinde. Ich bin für dich da. Drittens, Mittel der Gemeinschaft, dienen. Helfen, praktisch Hand anlegen, ganz und gern und gleich und gabenbezogen. Nicht isoliert, wir leben nicht isoliert voneinander, wir treffen einander, wir begegnen einander, wir telefonieren miteinander und es gibt so viele Möglichkeiten zu dienen. Gemeinde heißt, alle legen Hand an, alle dienen. Gemeinde heißt nicht, dass ein Paar sich die Füße ausrenken und halb zu Tode arbeiten und die anderen tun nichts. Ein Bruder in Salzburg hat mal das Beispiel gebracht von der Fußballweltmeisterschaft. Das sind 22 Leute, die laufen einen Ball nach, die bräuchten unbedingt Erholung. Und da sitzen rundherum 22.000 Leute, die bräuchten unbedingt Bewegung. Das ist doch nicht so soll Gemeindeleben nicht sein, oder? Einige, die arbeiten und bräuchten unbedingt Ruhe. Also, alle arbeiten, alle helfen mit entsprechenden Gnadengaben, so wie der Herr einem jeden eine Gnadengabe gegeben hat, wie wir gestern gesprochen haben. Und jeder hat eine Aufgabe, jeder hat auch einen Wirkungskreis. In Epheser 4, wenn ich das noch schnell lesen darf, Epheser 4, Vers 16, heißt es, wie wächst der Leib Jesu Christi? Von ihm aus, der Hauptsatz heißt, von ihm aus vollbringt der ganze Leib sein Wachstum oder bringt der ganze Leib sein Wachstum zustande. Und da kommen einige Nebensätze. Wohl zusammengefügt und zusammen verbunden durch jedes Gelenk, entsprechend dem Wirken eines jeden einzelnen Teiles in dem ihm zugemessenen Maß. Und so vollbringt der Leib das Wachstum. Das sind einzelne Glieder, die treffen sich. Wo treffen sie sich? Bei den Gelenken, wie bei dem Leib, oder? Da ist ein Gelenk und da bei diesem Gelenk, das ist ein Fingergelenk, vorderer Teil und hinterer Teil und da ist ein Knöchel und da treffen sich die zwei Glieder. Aber beim Körper hängen die zusammen, in der Gemeinde nicht. Die gehen wieder auseinander, aber sie treffen sich wieder irgendwo und irgendwie. Und am Sonntag trifft man sich aber auch sonst. Im Neuen Testament hat man sich öfter als einmal in der Woche getroffen. Das war ein Miteinander. Natürlich kann man nicht die ganze Zeit zusammen sein, aber man kann mal telefonieren. Und man kann sonst miteinander sich treffen zum Gebet oder mal kurz besuchen, vorbeischauen. Und so gibt es immer wieder Verbindungen und da geschieht die Handreichung. Da geschieht die Hilfe, mündlich oder mit der Tat. Dienen, entsprechend dem Gaben. Und dann heißt es, entsprechend dem Wirken oder der Wirksamkeit. Es gibt auch einen Wirkungskreis. Der eine hat einen kleinen Wirkungskreis und der andere einen größeren. Das hat Gott gefügt und Gott bestimmt, wie groß der Wirkungskreis ist. Wichtig ist, dass wir treu sind und das tun, so was jetzt gerade dran ist. Und das alles in Liebe, sodass der Leib sich selbst erbaut. In Liebe. Liebe ist die Atmosphäre der Gemeinschaft. Da kann etwas gedeihen. Echt sein, nicht was vorspielen. Das gehört zur Liebe. Echt sein. Zum Abschluss jetzt von der ersten Stunde möchte ich was vorlesen. Einige Stellen, die ich mir angeschaut habe, das wird zu schnell sein, Sie können nicht mitschreiben jetzt. Aber ich lese es trotzdem. Was die Stellen, wo in der Bibel steht, einander. 1. Johannes 3, Vers 16, einander das Leben hingeben. Also jeder ist schuldig oder wir sind schuldig, das Leben für die Brüder hinzugeben. Römer 15, Vers 7, nehmt einander auf, also einander annehmen, einander aufnehmen. Dann 1. Petrus 4, Vers 9, gastfrei sein, einander, einer dem anderen einladen. Ja? Kommt nach Hause, offenes Haus, einander höher achten als sich selbst. Philipper 2, Vers 3, einer achte den anderen höher als sich selbst. Oder Römer 12, Vers 10 haben wir schon, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Römer 12, Vers 10. Einander unterordnen, Epheser 5, Vers 21. Grundsätzlich ist unsere Beziehung eine Unterordnungsbeziehung. Das heißt, wir unterordnen uns den anderen. Jeder unterordnet sich dem anderen. Keiner steht über dem anderen und von oben nach unten. Nein, von unten nach oben dienen wir. Das ist Epheser 5, Vers 21. Galater 5, Vers 13. Durch die Liebe dienet einander. Und im Griechischen steht, dienet einander wie Sklaven. Douloio heißt Sklavendienst leisten. Also, wir sind Sklaven voneinander. Füreinander Sorge tragen. 1. Korinther 12, Vers 25. Die Glieder tragen Sorge füreinander. Galater 6, Vers 3, Vers 2, einer trage des anderen Lasten, also einander die Lasten abnehmen. Epheser 4, Vers 2, einander ertragen. Manchmal muss man sich einander einfach aushalten. das ist halt so. Ja? Manchmal sind wir aufgerufen zum Aushalten. Nicht sagen, ich halte es nicht aus, sondern einfach sagen, ich halte es aus. Ja, ich entscheide mich, es jetzt auszuhalten. Vergeben, Kolosser 3, Vers 13, vergebt euch einander. Einander Füße waschen. Na gut, heute ist vielleicht Schuhe putzen besser als Füße waschen. Wir haben ja saubere Füße meistens, aber die Schuhe nicht immer. Einander aufeinander Acht, also es ist 1. Timotheus 5, Vers 10. Aufeinander Acht haben, Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns, haben wir heute gelesen, lasst uns aufeinander achten, uns anzuspornen zur Liebe, anzureizen zur Liebe und zu guten Werken. Und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag sich naht. Dann einander grüßen, Römer 16, Vers 16. Aufeinander warten, auch noch eine wichtige Sache. Aufeinander warten, Römer 11, Vers 33. Friede halten miteinander, Markus 9, Vers 50. Haltet Frieden untereinander. Dann einander gleichgesinnt sein. Habt miteinander dieselbe Gesinnung, Römer 12, Vers 16. Die gleiche Gesinnung, miteinander. Einander die Sünden bekennen, Jakobus 5, Vers 16, natürlich dort, wo es nötig ist, dort, wo man den anderen Sachen wehgetan hat oder etwas nicht ans Licht gebracht hat, was man hätte längst ans Licht bringen sollen, dem anderen gegenüber. Einander Sünden bekennen, Jakobus 5, Vers 16. Dann Römer 14, Vers 19, einander bauen. Lasst uns dem nachstreben, was der gegenseitigen Erbauung dient. Immer schauen, was hilft dem anderen, was fördert den anderen. Und einander Lieder singen, geistliche Lieder, Epheser 5, Vers 19, einander ermuntern oder zureden, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, einander lehren, Kolosser 3, Vers 16, einander Gutes tun, 1. Thessalonicher 5, Vers 15, mit einem Wort einander lieben, Johannes 13, Vers 34. Interessant, oder? Das ist Gemeindeleben. Das ist Gemeindeleben. Die Bibel gibt uns nicht so ein Schema. Jetzt sage ich euch, am Montag müsst ihr das tun, am Dienstag das und der Gottesdienstablauf ist so, zuerst das, dann das, dann das. Das ist nicht so in der Bibel. Das ist, weil das ist nicht eine Regel, wir sind nicht Regelgemeinden und im Neuen Testament ist man nicht nach Regeln orientiert, sondern nach Christus orientiert. Und deshalb funktioniert das so gut, wenn die Liebe funktioniert. Wir müssen schließen, ich habe schon überzogen bis zur Pause. Wir haben 5 Minuten Pause. Bis um 2 Minuten vor halb. Und wieder beginnen. Bitte wieder die Plätze einnehmen. Wir beginnen wieder wie vorher, wir beginnen wieder mit Gebet. Stehen wir dazu auf. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dieses wichtige Thema durchnehmen dürfen. Wir beten, dass wir wachsen in echter, gewinnbringender Gemeinschaft. Danke, Herr, für die Hilfe heute Abend. Amen. Wir setzen uns. Mein 4. Punkt jetzt noch zu dem Thema Mittel der Gemeinschaft ist das Geben. Viertens, das Geben. Ganz kurz, wir geben Anteil, wir geben uns selber. Was geben wir? Und nicht nur unsere Güter, auch unsere Zeit, uns selber, wir sind transparent. Natürlich können wir nicht jedem gegenüber können wir nicht total transparent sein. Das ist ja auch in der Familie nicht so, dass man jedem, ein Bruder oder Schwester, jeder hat seinen Privatbereich irgendwie doch noch, ja, auch wenn man Brüder und Schwestern sind. Aber man hat Zeit füreinander. Man ist bereit, wenn es sein sollte, dem anderen jetzt etwas, dass man sich aufopfert für den anderen, dann wird man für den anderen da sein. Also das Grund, das Um und Auf christlichen Lebens miteinander und christlicher Gemeinschaft ist, dass wir füreinander da sind. Wie geben wir nun mit fröhlichem Herzen, gerne und mit ganzem Herzen? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, 2. Korinther 9. Wem geben wir? Nun, zuerst geben wir dem Herrn, wir geben auch den Brüdern, die sich so einsetzen, einerseits Güter, andererseits Anerkennung. Den armen Leuten geben wir, den armen Heiligen und den armen in der Welt. Geben ist, das ist ein riesengroßes Thema. Wir können so viel geben. Das fünfte Thema wäre noch das Essen. Gemeinsames Essen ist auch ein Mittel der Gemeinschaft. Christen haben oft miteinander gegessen. Da möchte ich mich jetzt nicht weiter aufhalten, aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Liebesmahle, das können kleinere Gebetsfrühstück oder was sein und auch Liebesmahl mit mehreren Menschen. Essen ist ein Mittel, um zusammenzukommen und miteinander auszutauschen. Auch ist es eine Möglichkeit zu dienen beim Essen, den anderen zu bedienen. Und einige müssen mehr arbeiten und werden das tun. Jedenfalls, das sind alles Mittel der Gemeinschaft. Das nächste Thema, das ist jetzt das vierte, also groß D ist das bei mir, Grenzen der Gemeinschaft. Grenzen, es gibt leider auch Grenzen der Gemeinschaft. Sünde ist immer eine Bedrohung der Gemeinschaft. Und in dem Maße, in dem ich in Sünde lebe, bin ich eine Gefahr für andere Geschwister. In dem Maße, in dem ich nicht im Licht wandle und in der Liebe wandle, bin ich gefährlich. 1. Johannes 5, wandelt im Licht. 1. Johannes 2, Vers 10, wandelt in Liebe. Licht und Liebe. Licht heißt, dass wir reine Sache machen vor Gott, uns in sein Licht stellen lassen. Und Liebe heißt, dass wir uns zur Verfügung stellen und echt sind. Ihm und den anderen Geschwistern gegenüber. Sünde kann auch in Form von Lehre, es gibt auch Sünde in Form von Lehre, das wäre dann eine falsche Lehre. Darauf komme ich noch zu sprechen. Also zuerst einmal ganz allgemein, Gott nimmt das sehr, sehr ernst mit der Sünde. Wir haben gestern Ananias und Sapphira erwähnt, Apostelgeschichte 5, wo Gott ein Exempel gesetzt hat, ein ernstes Exempel und ganze Furcht Gottes kam über die Gemeinde. Apostelgeschichte 5, Vers 11. Solche Sünden wie Unversöhnlichkeit oder Eifersucht, Neid, Bitterkeit, das kann zerstören. Geldliebe, Habsucht, Ehrsucht, Hochmut, Selbstgefälligkeit, Eigenwilligkeit, negatives Denken oder negatives Reden über andere. Die Bibel nennt das Lästern, schlecht reden. Mangelnder Respekt Autoritäten gegenüber, Selbstmitleid, Gebetslosigkeit. Es gibt so viele Sünden, die sind zerstörerisch für die Gemeinschaft. Daher, da ist jeder Christ aufgerufen. Durch den Sündenfall ging ein Riss durch die Schöpfung. Ein Riss zwischen Mensch und Gott und ein Riss zwischen dem Menschen und den anderen Menschen und ein Riss zwischen dem Menschen und sich selbst und ein Riss zwischen dem Menschen und der Umwelt. Jedenfalls, dieser Riss ist durch Jesus Christus gekittet, wenn wir uns in sein Licht stellen lassen. Das heißt, in der Praxis, er hat uns alle Sünden vergeben und wir dürfen jetzt mit reinem Gewissen mit ihm leben. Aber wenn wieder Sünde ins Leben kommt, muss ich auch das wieder dem Herrn bringen, mich reinigen lassen, damit die Gemeinschaft wieder gut wird. Wovon soll man sich nun trennen? Es gibt Grenzen der Gemeinschaft. Erstens von bösen Menschen. A, B, C habe ich hier. Falsche Lehrer, das sind auch böse Menschen, die, auch wenn sie noch so gut es meinen. Viele falsche Lehrer meinen es gut, aber sie sind falsche Lehrer. 2. Johannes 10, 2. Johannesbrief 10 oder Vers 9 schon. Jeder, der das Gebot übertritt und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, nehmt ihn nicht in die Wohnung, also nehmt ihn nicht auf ins Haus und sagt ihm nicht den Gruß. Also hier ist die Rede von Menschen, die eine falsche Lehre in Bezug auf Christus bringen. Die falsche Lehre ist hier in Vers 7 geklärt. Irreführer, die sagen, die nicht Jesus bekennen, als den im Fleisch gekommenen Jesus Christus. Hier ist eine falsche Lehre über die Person Jesu Christi. Es gibt auch falsche Lehren über die Bibel, ja, dass jemand sagt, aus der Bibel braucht man nicht alles so nehmen, wie es ist. Oder die Bibel hat Widersprüche oder so. Das ist dann Bibelkritik. Da wird am Fundament gegraben. Das sind ernstzunehmende Irrlehren. Falsche Lehren über Gott, falsche Lehren über Christus, falsche Lehren über den Wandel, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Es kann zu einer gefährlichen Lehre werden. Ja. Also falsche Lehrer hier, das klein b, unheilige Menschen, 2. Timotheus 3, Vers 5, 2. Timotheus 3, Vers 5, wir sollen uns fernhalten von unheiligen Menschen. Hier ist die Rede von, wo soll ich beginnen? Vers 2, die Menschen werden sich selbst lieben, Geld lieben, Prahler und so weiter. Vers 3 am Ende, das Gute nicht lieben. Vers 4 am Ende, das Vergnügen mehr lieben, als sie Gott lieben. Dabei haben sie eine Form von Frömmigkeit, von Gottseligkeit, von rechter Ehrfurcht. Aber ihre Kraft verleugnen sie oder haben sie verleugnet. Also sie leben ein Scheinchristentum, kein echtes Christentum. Nur ein äußerlicher Schein an Ehrfurcht, aber keine echte. Von diesen wende dich ab, Vers 5 am Ende. Von diesen wende dich ab. Klares Wort. Also von unheiligen Menschen, auch Epheser 5, Vers 7. Also hier geht es um Leute, die behaupten, christlich zu sein. Ja? Die haben den Schein eines frommen Lebens. Sie behaupten, Christen zu sein. Aber sie leben ein Leben der Sünde. Sie lieben andere Dinge, als dass sie Gott lieben. Und da soll man sich zurückziehen. Und ansonsten allgemein Epheser 5, Vers 7. Dort ist die Rede von Unzüchtigen. Kapitel 5, Vers 3 ist die Rede von Unzucht und Habsucht und so weiter. Solche Dinge sollten unter den Gläubigen nicht einmal genannt werden. Da soll man nicht mal drüber reden müssen. Solche soll nicht sein. Und dann sagt er in Vers 7, werdet also nicht ihre Mitteilhaber. Also nehmt nicht teil. Auch in Vers 11 noch einmal. Vers 11, seid nicht mitbeteiligt oder nehmt nicht teil an den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Dann, klein c, spalterische Menschen. Also von spaltenden Menschen. Römer 16, Vers 17. Römer 16, Vers 17. Ich rufe euch aber auf, Brüder, Acht zu geben auf die, die Zwiespalt anrichten und Fallstricke legen, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab, denn solche dienen nicht dem Herrn Jesus, sondern ihrem eigenen Bauch. Hier sind Leute, die behaupten, Christen zu sein, aber sie richten Zwiespalt an, sie treiben einen Spalt unter die Christen hinein. Das ist eine ernste Sache. Auch Titus 3, Vers 10, ebenfalls. Titus 3, Vers 10, dasselbe. Dort steht einen häretischen Menschen, einen Sektierer, einen spalterischen Menschen. Einen Menschen, der eine Häresie, eine Sonderrichtung vertritt. Meide nach einer und einer zweiten Ermahnung in dem Wissen, dass ein solcher ganz verkehrt ist und am Sündigen ist. Er ist durch sich selbst verurteilt. Also es gibt ganz klar Menschen, die wir meiden sollen. Und dann noch, das ist das Erste, wovon wir uns trennen sollen, von bösen Menschen. Zweitens, von Christen, die in offener Sünde leben. 1. Korinther 5, ist die Rede davon, dass es gewisse offensichtliche Sünden gibt, von denen Gläubige wenn Menschen behaupten, gläubig zu sein und in offensichtlichen Sünden leben, dann soll man sich zurückziehen von ihnen. Und hier werden sie genannt. Vers 11. Aber nun schreibe ich euch, nicht Umgang zu pflegen, wenn jemand als Bruder bezeichnet wird und er ist ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Schmäher, also Lästerer, oder Trunkenbold oder ein Räuberischer, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was gehen mich die an, die draußen sind, die außerhalb sind, sie zu richten? Richtet ihr nicht die, die drinnen sind? Also die drinnen sind, die soll man richten. Vers 13. Aber die, die außerhalb sind, richtet Gott und entfernt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Also hier sind also Menschen, die behaupten, Christen zu sein, leben aber in Unzucht oder in anderen diesen offensichtlichen Sünden. Das sind Sünden, die man sieht. Ein anderer Fall ist in 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Dort sind es solche, die nicht ordentlich wandeln. 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Wir weisen euch aber an, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesu Christi, euch von jedem Bruder zurückzuziehen, der in unordentlicher Weise wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns bekam. Vers 14. Wenn jemand unserem Wort mittels Brief nicht gehorcht, merkt euch diesen und habt nicht Umgang mit ihm, damit er dazu gebracht werde, in sich zu gehen, und betrachtet ihn nicht als einen Feind, sondern mahnt ihn als einen Bruder. Hier ist ein bisschen ein anderer Rat als in 1. Korinther 5, weil hier geht es noch nicht um, ist nicht der gleiche Fall wie in 1. Korinther 5. Aber dennoch sagt, zieht euch zurück, mahnt ihn, aber betrachtet ihn noch als Bruder. Er mahnt ihn als einen Bruder. Also es gibt Fälle, wo Menschen sich zurückziehen müssen von sogenannten Christen oder von Menschen, die sagen, sie sind Christen, aber leben nicht dementsprechend. Und dann muss man auch, da komme ich gleich zurück. Nicht gemeint, von wem soll man sich nicht zurückziehen, von wem soll man sich nicht trennen? Nun, von Christen, auf die das Obige nicht zutrifft. Also wenn jetzt die Sache ist aber die, wenn sie selber Verführte sind, dann, und es ist nicht so, dass sie wirklich selber die Irrlehrer sind, aber sie sind verführt, dann kann ich ihnen schon helfen. Ich muss aber schon in der Lage sein, ihnen zu helfen. Ich muss also gefestigt sein, ihnen zu helfen. Und dann soll ich nicht mit ihnen gehen zu dem Lehrer, der das Falsche lehrt. Also ich soll dann nicht sagen, wenn er dann sagt, aber komm jetzt du mit mir und jetzt horchen wir uns eine Predigt oder irgendwas an, ja, von diesem falschen Lehrer. Das sollen wir nicht. Das sollten wir nicht tun. Es sei denn, wir sind Leiter oder wir sind solche, die selber sehr, sehr gut auskennen, die das von der Schrift beurteilen können. Aber junge Christen dürfen nicht mitnehmen und ihnen sie dann einer falschen Lehre aussetzen. Das wäre verantwortungslos. Wir müssen also Acht geben, es gibt leider Grenzen für die Gemeinschaft. Was sollen wir tun? Nun, wir sollen einander helfen, wieder zurechtzukommen. Wenn jetzt jemand da ist, wo etwas nicht in Ordnung ist, dann braucht er eine Erziehung. Jeder braucht Erziehung, jeder Christ. Und wir sprechen heute von Gemeindezucht. Nun, Gemeindezucht beginnt aber schon beim Lehren, beim Ermutigen, aufeinander Acht haben, aufrufen, wie wir heute gelesen haben, mahnen und überführen, zurechtweisen. Das sind alles so Begriffe, die kommen oft vor in der Bibel. Das ist alles Gemeindezucht. Das letzte Mittel der Gemeindezucht ist, dass sich die Gemeinde zurückzieht von jemandem, weil er öffentlich in Sünde lebt, sich nicht zurechtbringen lässt, er verhärtet sich, man redet mit ihm, vielleicht auch zuerst im kleineren Kreis, und dann er verhärtet sich noch weiter, er will nichts wissen, dann sagt man ihm, du, wenn das jetzt so ist, dann müssen wir das vor die Gemeinde bringen. Und wir möchten, dass du kommst. Nächsten Sonntag wird davon gesprochen und wird über dich gesprochen werden. Und wir möchten, dass du dabei bist, damit du weißt, was wir der Gemeinde sagen. Und dann muss das vor die Gemeinde kommen, dann wird das gesagt. Und meistens, also aus der Erfahrung habe ich gemerkt, dass dieserjenige dann nicht kommen will. Meistens ist er dann so verhärtet, dass er gar nicht mehr kommen will. Aber dann muss der Gemeinde das gesagt werden. Und dann muss das aber so der Gemeinde gezeigt werden, mit Beweisen, dass es klar ist, für jedermann, das stimmt. Der ist zum Beispiel, wenn der jetzt mit einer Freundin zusammenlebt, in Unzucht zusammenlebt, dann muss das bezeugt sein, muss man klar wissen, ja, das ist so, er hat es selber gesagt, hier, schwarz auf weiß, ihr könnt ihn fragen, er hat das gesagt. Alle wissen das jetzt und dann muss sich die Gemeinde zurückziehen von demjenigen. Wie sieht das aus? Nun, das heißt nicht, dass man gar nichts mehr redet mit dem, aber wenn man mit ihm spricht, dann spricht man über das Thema, das ansteht, nämlich das Thema Unzucht. Darum geht's. Man tut sich also, man nimmt ihn nicht in die Gemeinschaft und tut nicht so, als ob nichts wäre. Nein, da muss ein Unterschied gemacht werden. Ja, darf er dann nicht in die Versammlung kommen? Natürlich darf er kommen in die Versammlung. Ist ja gut, wenn er in die Versammlung kommt und sich die Predigt anhört. Aber jeder muss wissen, dass da was nicht in Ordnung ist. Und jeder, der dann mit ihm redet, der wird dann auch mitmachen müssen. Das heißt, jeder muss, in der Gemeinde muss sagen, ja, wenn ich mit ihm rede, dann rede ich über seine Sünde. Dann wird er aufgedeckt. Ja, wir hatten so einen Fall. Wir hatten mehrmals solche Fälle. Und das Schöne ist, einige haben Buße getan, sind dann wieder zurückgekommen. Die Gemeinde hat sie angenommen. Die Gemeinde sollte auch beten, wenn es eine ernste Sache ist. Intensiv beten, Herr, schick eine Züchtigung. Züchtige ihn, damit er nicht verloren geht. Was wollen wir lieber, dass er krank wird und sich dann Buße tut oder dass nichts geschieht und er geht verloren? Er verhärtet sich total und will überhaupt nichts mehr wissen und wendet sich völlig ab von Christus. Und wenn er so sterben würde, würde er verloren gehen. Paulus sagt, ich habe so einen Menschen, den habe ich dem Satan übergegeben, dass er gezüchtigt würde. Vers 1. Korinther 5, Vers 5. Vers 4, Vers 3, denn ich meinerseits als abwesend im Leibe, aber gegenwärtig im Geist, habe bereits als ob ich gegenwärtig wäre, das Urteil über den, der auf solche Weise dieses ausübte, gefällt. Im Namen unseres Herrn Jesu Christi, wenn ihr und mein Geist zusammengekommen sind, zusammen mit der Kraft unseres Herrn Jesu Christi, den Betreffenden dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist am Tag des Herrn Jesus gerettet werde. Was heißt das? Der hat gebetet. Vater im Himmel, lass hier den Satan Raum und lass ihn krank werden. Und wenn er dann krank ist, dass das ihm zur Züchtigung dienen, zum Verderben des Fleisches, das heißt also des Körpers, damit sein Geist am Tag des Herrn gerettet wird. In welchem Fall? In dem Fall, dass er Buße tut. Das Ziel der Züchtigung ist Buße. Und es ist nicht verboten, für Züchtigung zu beten. Was ich festgestellt habe oft, ist, dass wenn sowas vorfällt in einer Gemeinde, da habe ich festgestellt, dann lässt man den einfach, er kommt nicht mehr, er wird aus der Mitgliederliste gestrichen, jetzt ist er egal, jetzt ist fertig. Niemand kümmert sich mehr um ihn. Das darf nicht sein. Jetzt muss die Gemeinde beten, intensiv beten, Herr, züchtige diesen, züchtige ihn, dass er aufwacht, was er tut. Und wenn zwei eins sind auf Erden, warum es ist, dass sie bitten, das wird ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Hier ist eine Sache, die Gott tun möchte. Der möchte ihn ja züchtigen. Das ist im Sinne Gottes. Was die Gemeinde auf Erden, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Steht an dieser Stelle in Matthäus 18, Vers 18. Binden heißt hier in dem Fall, dass jetzt er wie von Gott gefesselt wird in dieser Sache. Jetzt hat der Feind irgendwie Möglichkeit, ihn zu züchtigen, wie auch immer. Jetzt ist er jedenfalls in besonderer Quarantäne gestellt. Ja? Und jetzt möge Gott ein Werk tun an ihm. Und wenn er Buße tut, dann soll die Gemeinde beten. Und was die Gemeinde lösen wird auf Erden, wird auch im Himmel gelöst sein. Der wird wiederhergestellt werden. Wenn er Buße tut, wird die Gemeinde auch ihn wieder aufnehmen. Aber sie soll beten für ihn, dass er ganz gänzlich alles wiederhergestellt wird und alles wieder in Ordnung gebracht werden kann. Und dann kann die Gemeinde ihn in die Gemeinschaft wieder aufnehmen. Es geht hier nicht um Gemeindeausschluss, es geht um Gemeinschaftsausschluss. Wir dürfen nicht verwechseln Gemeinde und Gemeinschaft. Es geht darum, dass er von der Gemeinde ausgeschlossen wird. Das ist ein ernstes Thema, aber man muss auch mal davon sprechen. Weil wir es mit Menschen zu tun haben, die sündig sind. Und das soll uns selber in Ehrfurcht versetzen, dieses Thema, dass wir selber zurückschrecken vor Leben in Sünde. Der Zweck der Zucht ist, dass Gottes Heiligkeit gewahrt wird. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Der Zweck der Zucht ist erstens, dass Gottes Heiligkeit gewahrt wird, dass Gottes Ruf nicht Schaden empfängt. Apostelgeschichte 5, Vers 11, Ananias und Sapphira, da wurde Gottes Heiligkeit gewahrt und eine Furcht kam über die ganze Gemeinde und über die Umgebung. Zweitens, der Zweck der Zucht ist, dass der Ruf des Evangeliums erhalten bleibt, dass nicht das Evangelium verlästert wird. 1. Timotheus 6, Vers 1 und Titus 2, Vers 5, dass nicht die Lehre verlästert wird durch das falsche, schlechte Leben von Christen. 1. Timotheus 6, Vers 1 und Titus 2, Vers 5. Drittens, der Zweck der Zucht ist, dass die Gemeinde vor Schaden bewahrt wird, indem das Böse sich ausbreitet. Wenn wir nämlich über Böses hinweggehen, wenn wir nichts sagen, nichts tun, was wird geschehen? Andere werden auch ermutigt, das gleiche Böse zu tun. Und dann breitet sich Böses aus innerhalb der Gemeinde. Und die Gemeinschaft wird gestört, empfindlich gestört. 1. Korinther 5, Vers 5 möchte ich hierzu lesen. 1. Korinther 5, nicht Vers 5, Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt also den alten Sauerteig aus, damit ihr ein Frischteig seid, ein frischer Teig. Demgemäß, wie ihr ungesäuert seid, denn auch unser Passer wurde für uns geopfert, Christus. Also, hier, das Bild ist vom Sauerteig. Der Sauerteig, der wirkt im Verborgenen und durchsäuert den ganzen Teig. Und wenn das Böse geduldet wird, wenn man nichts sagt, werden andere es auch machen. Ich habe Gemeinden kennengelernt. Da wird nichts gesagt. Jugendliche leben miteinander wie Mann und Frau und niemand sagt was in der Gemeinde. Was passiert? Immer mehr Jugendliche tun es und es wird immer noch nichts gesagt. Natürlich tun sie es nicht öffentlich, aber es ist auf der Hand, die wohnen zusammen. Das muss, wir haben dann den betreffenden Pastor angerufen, mal eben mit ihm gesprochen und dann hat er irgend so wischiwaschi dahergeredet und meine Frau hat gesprochen am Telefon, habe ich zu meiner Frau gesagt, kannst schon auflegen, da ist alles Hopfen und Malz verloren, sagt man bei uns. Der ist nicht zugänglich für Korrektur. Die Gemeinde soll vor Schaden bewahrt werden. Viertens, der Zweck der Zucht ist, dass der Betreffende nicht abfällt, dass er nicht gänzlich den Herrn verlässt. Wir dürfen das nicht zulassen. Wenn jemand so in Sünde lebt, muss man unbedingt für Züchtigung beten und intensiv beten, damit er nicht ganz den Schlussstrich zieht. 1. Korinther 5, Vers 5 und 1. Korinther 11, Vers 32. Gott hat auch in Korinth gezüchtigt, weil manche das Abendmahl in einer unwürdigen Art und Weise genommen haben. Und der Herr hat Züchtigung zugelassen. Viele wurden krank, einige sind gestorben. Und das deshalb, weil sie gesündigt haben. Und dort heißt es dann in 1. Korinther 11, Vers 32, bekommen wir ein Strafurteil, werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mitsamt der Welt verurteilt werden. Gott, also ich muss den Zusammenhang lesen, Vers 30, deswegen sind viele Schwache und Kränkliche unter euch und viele sind entschlafen, denn wenn wir uns selbst in wahrer Weise richten oder beurteilen, würden wir nicht ein Strafurteil bekommen. Bekommen wir aber ein Strafurteil, werden wir vom Herrn gezüchtigt. Was ist das Ziel der Züchtigung? Jemand wird krank, vielleicht todkrank. Was ist das Ziel dieser Krankheit? Dass derjenige, bevor er stirbt, Buße tut. Damit wir nicht mitsamt der Welt verurteilt werden. Das heißt, verloren gehen. Das heißt, damit er nicht ein Nichtchrist wird und Nichtchristen können verloren gehen. Dann würde er als Nichtchrist sterben, weil er sich vom Herrn abgewandt hat. Und dann würde er verloren gehen. Aber das soll nicht geschehen. Gott will das nicht zulassen. Deshalb gibt er Züchtigung. Hier eine Krankheit als Züchtigung. Dann das fünfte Zweck der Zucht, fünfter Punkt, dass derjenige wiederhergestellt wird. Der Zweck der Zucht ist immer Wiederherstellung. Auch dieselbe Stelle jetzt und auch Jakobus 5, Vers 19 und 20. Wenn jemanden, einem, der gesündigt hat, wieder zurückbringt, dann hat er eine Seele von dem Tode gerettet, von dem ewigen Tode gerettet. Sind dazu Fragen? 2 Minuten haben wir noch. Sind Themen, die sehr heikel sind, aber die müssen angesprochen werden. Also Gott möchte, dass wir dem Sünder die Gemeinschaft entziehen, keine geistliche Gemeinschaft mit ihm verbringen, keine ungetrübte Zeit mit ihm verbringen. Und jeder macht mit. Jeder in der Gemeinde tut das. Nicht die Ältesten der Gemeinde. Die ganze Gemeinde tut das. Alle. Und dann wird derjenige schamrot werden. Und dann wird derjenige merken, dass er draußen, oder dann wird er aufwachen von seiner Sünde. Gut. Eine Frage sollte ich noch beantworten, das geht ganz schnell. Wann ist eine Gemeinde, eine geistliche Gemeinde, nicht zu flach und nicht zu gesetzlich? Nun, es gibt das nicht, eine geistliche Gemeinde. Eine Gemeinde ist gut unterwegs, wenn die einzelnen Christen geistlich gesinnt sind. Es geht immer um die Einzelnen. Ja? Wenn die einzelnen Christen geistlich gesinnt sind, das heißt, wenn sie sich nach dem Heiligen Geist, nach Christus ausrichten, wenn sie nicht nach Regeln sich ausrichten, sondern auf Christus ausgerichtet sind, wenn sie ihn lieben, ihm dienen, ihn verherrlichen, wenn sie den Heiligen Geist zulassen, dass er sie heiligt, aber dann, wenn sie gut unterwegs sind, was wird dann sein? Dann wird es immer auch Neugeborene geben in der Gemeinde. Wenn wir gut unterwegs sind, wird es immer irgendwie auch Leute gehen, die zum Glauben kommen. Vielleicht nicht immer, aber jedenfalls in einem gewissen Maß. Es werden immer wieder welche neu mit dem Evangelium konfrontiert werden und dann sind Neugeborene in der Gemeinde. Und Neugeborene sind noch nicht geistlich. Die müssen noch lernen. Die müssen noch wachsen. Ja, und nicht, die Gemeinde, wann ist sie nicht zu flach und nicht zu gesetzlich? Na, nicht zu gesetzlich ist zu wenig. Oder falsch, muss ich sagen. Sie darf überhaupt nicht gesetzlich sein. Man darf nicht gesetzlich sein. Warum? Gesetzlich funktioniert nicht. Gesetzlich ist ausgerichtet nach Regeln. Wir sind aber nicht Menschen, die nach Regeln ausgerichtet sind, sondern nach Christus. Es gibt viele Christen, die sind gesetzlich. Liberale und Konservative. Beide sind gesetzlich. Es gibt Leute, die richten sich nach Regeln aus. Es gibt Christen, die vielleicht genau das Gleiche tun. Genau das Gleiche, du beobachtest sie, beide tun haargenau das Gleiche. Machen die stille Zeit und du dieses und jenes. Aber der eine ist auf Christus ausgerichtet und der andere ist nach Gesetz, nach Regeln ausgerichtet. Und der eine ist ein freudloser Christ und der andere ist ein fröhlicher Christ. Nicht zu flach, ja gar nicht flach. Wir müssen tief sein, sehr tief, möglichst im Wort Gottes verwurzelt. Das soll unser Anliegen sein. Das zu dieser Frage. Morgen wollen wir dann noch das Thema Mann und Frau in Ehe und Gemeinde machen. Und ich habe auch vor ein paar Minuten etwas über die Entwicklung der Emanzipation und der ganzen Kulturrevolution etwas zu sagen, damit wir ein bisschen etwas verstehen von unserer Welt, in der wir leben. Also morgen Abend. Vielen Dank.